Dies ist Lambert Klamra Jazz, die 1.000.000. Folge.
Ein Ort der Ruhe.
Ein Ort der Ruhe. Morgen ist Christi Himmelfahrt und Vatertag, gleich zwei Feiertage an einem Tag. Welchen feierst du?
Ich feiere natürlich Christi Himmelfahrt als guter Christ, aber du feierst wahrscheinlich den Urwirst gefeiert am Vatertag,
oder? Na klar, der Bollerwagen ist bestellt und auch prall gefüllt. Es geht raus in die Natur.
Ja.
Und dann heißt es den ganzen Tag Giant Steps hören.
Giant Steps hören, aber auch dazu mal ein Zischen.
Schön ein Wegzischen. Ich trinke ja keinen Alkohol, habe ich doch schon gesagt.
Am liebsten wäre mir das, wenn du das einfach jede Folge jetzt wieder erzählst, dass wir immer so auf dem Laufenden sind, was so dein Gesundheitszustand angeht. Also wenn man wirklich da, ich bin ja immer noch in Berlin, ne? Ich sag's nochmal.
Ja, deswegen gibt es auch wieder eine Folge. Danke,
Felix. Genau, damit, danke. Also schon wieder oder noch oder so. Aber wir nehmen diese Folgen wirklich an verschiedenen Tagen auf. Sonst hätten wir jetzt, glaube ich, mittlerweile 5 Folgen an einem Tag
aufnehmen. Willst du nochmal sagen, wann wir sie eigentlich aufnehmen wollten?
Besser nicht. Das ist für mein Portfolio nicht gut. Das ist ja hier auch...
Stimmt, so ein Bewerbungsgespräch.
Ja, ist ja auch immer noch ein Bewerbungsgespräch. Aber das ist mir auch aufgefallen, ich fahre ja neuerdings gern Ringbahn, habe ich ja letzte Woche schon erzählt.
Ja, man fährt sie locker flockig und stimmt gar nicht. Heute war sie nämlich...
Nee, heute bin ich sogar wieder U7, U6, U2 gefahren.
Ah, okay.
Aber jetzt die letzten Tage in der Ringbahn, ich bin ja dann quasi zu einstelligen Uhrzeiten, fahre ich dann ins Studio. Mhm. Und es wird doch auch gern mal schon ein kleines Bierchen gezwitschert in der Ringbahn morgens.
Wird weggezwitschert.
Fällt mir auf.
Ja. Gerade in der Ringbahn, da ist das noch erlaubt,
glaube ich. Genau, da macht man sich scharf für den Vatertag.
Ich glaube, die Ringbahn ist heute nicht gefahren. Also hier nochmal kurz, LK-Nahverkehr.
Ja. Ja,
ich weiß das zufällig, weil Marie sollte ja zu uns ins Studio Cello einspielen und sie kam zu spät wegen
Ringbahn.
Ringbahn fuhr irgendwie nicht.
Selbst wenn sie gefahren ist, kann man es einfach immer sagen und jeder wird einem glauben.
Dass sie immer fährt? Also sie fährt auch zuverlässig.
Also
ich lasse auch nichts auf die Ringbahn kommen.
Nein, ich meine...
Schnell überall.
Ich kann mich erinnern, vor ein paar Wochen war hier Streik.
Ja.
Haben wir da nicht sogar ein Konzert gespielt? Und wer ist verlässlich gefahren? Die Ringbahn.
Ja, klar.
Da bin ich aus Wedding mit der Ringbahn bis Hermannstraße gefahren. Das war irgendwie das Naheliegendste. Gut, es wird richtig langweilig jetzt.
Aber aber es ist die große Kleinkram-Folge. Wir haben es uns vorgenommen.
Genau. Man lernt diese Stadt zu hassen, wenn man wirklich jeden Tag einmal von Kreuzberg nach Prenzlberg fährt und zurück. Weil da hat man natürlich das ganze Panorama. Aber ich mache auch modische Entdeckung. In Berlin, der Look ist ja wild hier, ne?
Ist es so? Aber ist es immer noch so weit vorne, lookmäßig?
Ja,
ich bin ja nie in der Casting-Allee,
genau,
da bist du ja immer.
Genau, danke nämlich für die Überleitung, weil es wird schon so ein bisschen miefig, aber ich habe jetzt öfter mal gesichtet, diese Kombination Man-Bun und Barfußschuhe.
Ah, Barfußschuhe, das magst du gar nicht, ne?
Ja, um in Verbindung mit Man-Bun, das erfüllt für mich so ein gewisses Klischee, auch was jetzt in die Jahre kommt langsam.
Du kannst dich wirklich unglaublich gut aufregen über die Outfits anderer Leute. Ich habe neulich mit dir Döner gegessen und es war wirklich, dein großes Ding war, die Outfits der Menschen zu
kommen. Ja, richtig, man nennt mich auch den Guido Maria Kretschmer des deutschen Indie-Rock. Aber jetzt bin ich vorhin nämlich gefahren mit so einem Leimfahrrad. Das ist ja für mich wie Motorradfahren.
Ja.
Mit so einem E-Bike. Und da bin ich am Schlesischen Tor vorbei, war ich lange nicht mehr.
Mhm.
Und da habe ich gesehen, nicht nur Leute, die an der Ampel jonglieren. Es ist wirklich alles wie vor 20 Jahren hier in Kreuzberg.
Ja.
Also da in Kreuzberg. Aber da habe ich den Hattrick gesehen, die Dreierkombi. Man-Bun, Barfußschuhe, aber dazu so eine Haremhose.
Eine Haremhose, die so ein bisschen tiefer...
Ein bisschen tiefer, also der Schritt ist
hängt tiefer.
Südlich der Knie.
Ja, aber unten wird es dann wieder eng.
Ja, genau.
Ich dachte, es wäre was Japanisches.
Ich kenne das als Harem-Pant.
Okay.
Aber ich weiß es nicht. Gut, ich habe jetzt Dampf abgelassen über Berlin.
Sehr gut. Ja, schön, dass du da bist. Scheinst dich eingelebt zu haben. Es ist die große Kleinkram-Folge. Wir müssen einiges loswerden an Kleinkram, denn wir sind natürlich auch busy. Deswegen können wir, sage ich mal, jetzt nicht den großen Bogen spannen, weil manche Leute mögen das ja auch gar nicht.
Ja.
Wir müssen dann immer irgendwie nachlesen, ob das auch alles Hand und Fuß hat, was wir so historisch aufarbeiten und so. Deswegen halten wir uns jetzt mit Kleinkram auf.
Absolut richtig.
Ich will ja auch noch zum Supermarkt. Du möchtest nämlich gleich noch zum Supermarkt und der schließt um
10.
Ja, das sollten wir schaffen.
Genau.
Ja.
Und der war aber auch hier Berliner Lokalkolorit, der Supermarkt bei mir. Der war früher ein schöner Kaisers. Gibt's auch nicht mehr.
Kaisers Tengelmann?
Ja, ist vorbei. It's over. Jetzt ein Rewe.
Ja, stimmt.
Aber Hoffmanns Getränkemarkt, Getränkeparadies ist noch
zwei Getränke
paar Häuser weiter. Die halten durch.
Ja.
Also, Kleinkram.
Kleinkram. Nämlich, wir sind busy mit, also Felix muss da seine Indie-Schrottplatte aufnehmen und ich die instrumentale Hochkultur.
Ja, vom Feinsten.
Ja, deswegen fangen wir mit wirklich kleinsten Kleinkram an, auch wo wir gerade bei Lokalkolorit sind. Wir haben ja beide die Jan Delay-Doku gesehen und ich muss sagen, ich war schockiert.
Ah ja, jetzt kommt nämlich LK Jazz Investigativ. Ich mach mal den übermäßigen Akkord. Du hast was rausgefunden, stimmt's?
Ja, ja, genau. Für die Leute da draußen, die schon in den 90er Jahren gelebt haben und Kultur konsumieren mussten zu der Zeit. Uns wurde erzählt in Hamburg, dass das Eimsbusch Basement natürlich in Eimsbüttel liegen würde.
Eimsbusch ist wie Flatbush, ne? In New York, glaube ich.
Ja. auf das, Eimsbüttel getrimmt. Genau,
Eimsbüttel, Eimsbusch.
Ja, weil sie angeblich immer alle in Eimsbüttel rumhingen und da heiß gerappt haben. Und Eimsbüttel war natürlich ein bisschen der coolere Stadtteil damals als Eppendorf.
Genau.
Genau, dabei, ehrlich gesagt, haben die später damit rausgerückt, Jan Delay ja auch, mit seinem besetzten Elternhaus und so, dass sie eigentlich aus Eppendorf kommen.
Ja, ich bin erst in Folge 2, aber das habe ich schon mit dem Eimsbusch-Basement, das habe ich schon gesehen.
Das hast du schon gesehen, weil sie halt ne, auf Spurensuche gehen, wo war das Eimsbusch-Basement und gehen dann halt, soweit ich das verfolgen kann, als Kenner der Hamburger Straßen, gehen sie in den Falkenried und dann einer der Nebengassen. Ja,
da sind diese zweistöckigen Arbeiterwohnungen.
Ja. Genau. Und da soll das Eimsbusch Basement gewesen sein, wo diese ganzen heißen Tracks entstanden sind mit Sammy Deluxe und so. Und was weiß ich, die ganzen Tapes, die wir da mal bei WOM für 20 Mark gekauft haben. So.
Ja.
Und das Ding ist, dass das ja diesseits der Hohen Luftchaussee ist.
Diesseits meinst du jetzt auf deiner Seite?
Auf meiner Seite. Ich stehe ja zu meinem Eppendorfer Hintergrund.
Ja, ja. Ich komme nicht aus Eppendorf.
Du bist echt der Eimsbüttler.
Nee, ich bin ja vom Grindel. Ja. Das ist, glaube ich, sogar noch der Bezirk Roter Baum.
Ja. Jedenfalls teilt die Hohe Luftchaussee Eppendorf und Eimsbüttel an der Stelle.
Ja.
Und es ist für mich eindeutig nachvollziehbar, dass das auf der Eppendorfer Seite ist. Das heißt, das Eimsbusch Basement ist eigentlich das Eppenbusch Basement gewesen.
Richtig, Eppentown. Ja.
Aber das haben die sich damals nicht getraut, weil auch damals Eppendorf schon leicht schnöselig rüberkam.
Genau. Ja. Schnöseldorf.
Und das ist natürlich nicht cool für die Street Cred, der coolen Straßenrapper der damaligen Zeit, der schlauen Straßenrapper.
Du konntest ja nicht an dich halten und hast mir diese investigative Aufdeckung ja schon, bevor ich diese Doku sah, präsentiert.
Ja, und hast es dann überprüft.
Genau, ich habe dann ChatGPT nochmal gefragt, weil ich gefragt habe, sag mal, wo ist denn eigentlich die Trennung von Eimsbüttel und Eppendorf?
Ja.
Nee, Quatsch, ich habe gefragt, gehört Hohe Luft Ost? Weil ich bin der Meinung, dass der Falkenried in Hohe Luft Ost ist. Wo trennt sich denn das? Ja, an der Hohen Luftchaussee. Dann habe ich nochmal gefragt, gehört denn
Hohe Luft Ost zu Eppendorf?
Ja, klare Antwort, ja.
Ja, natürlich.
Also.
Und Hohe Luft West gehört zu Eimsbüttel.
Genau.
Ja, ist doch klar. Weiß doch jeder.
Also, beziehungsweise, das ist dann bei dir der Bezirk Mitte oder so, oder Hamburg Nord? Keine Ahnung.
Ja, ja, Hamburg Nord.
Genau. Und mein Bezirk ist ja Hamburg-Eimsbüttel. Hamburg-Eimsbüttel, weil Roter Baum auch zu Eimsbüttel gehört. Obwohl da, wo ich aufgewachsen bin, die Grindelallee ist ja die Verlängerung der Hohe Luftchaussee. Ja. Und da bin ich dann quasi auch knapp östlich, beziehungsweise aus der Perspektive nördlich aufgewachsen.
Naja.
Also eigentlich bin ich auch sowas wie ein verkappter Eppendorfer.
Ja, für die Leute, die noch dran sind.
Genau, Geografie.
es hat auch viel mit euch zu tun, denn ihr wurdet ja auch reingelegt. Ihr habt ja auch gedacht, der coole Scheiß kommt aus Hamburg-Eimsbüttel und so. Stimmt gar nicht. Kommt aus Eppendorf. Jetzt wisst ihr es. Jetzt könnt ihr eure Tapes umbeschriften, wenn ihr wollt, von damals.
Ist vielleicht aber auch so eine Namensgeschichte, weil Eimsbüttel, es klingt irgendwie cooler als Eppentown.
Auf jeden Fall was mit dem Image dieses Stadtviertels zu tun.
Was ich noch gut finde, ist, statt Lock steht Locktown auch mit Town. Oder statt Hammerbrook, Hammerbrooklyn.
Hammerbrooklyn, ja.
Ja.
Ja, ist nicht schlecht.
Und statt Wilhelmsburg, Williamsburg.
Ich sag ja mal statt Kreuzberg, Monte Cruz.
Monte Cruz. Sehr gut. Da, wo wir sind, ist ja Kreuzköln gerade, sagt aber keiner mehr.
Das ist aus der Mode gekommen, das zu sagen. Ja. Ne?
Ja, ich habe da auch eine Theorie zu.
Ja, weil Neukölln mittlerweile cool ist.
Genau.
Ja,
und aber als man vor so 15 Jahren anfing, nach Neukölln zu ziehen, da sagte man immer, ja, ich wohne zwei in Neukölln, Grenze, ist aber eigentlich noch Kreuzberg.
Ja, ja, genau.
Jetzt sagen wir Kreuzköln. Ja, aber es ist aus der Mode gekommen.
Jetzt. Ja, um das aufzuwerten, das haben wir jetzt gar nicht mehr nötig. Wir können jetzt ganz selbstbewusst Neukölln sagen.
Genau, jetzt ist eher Kreuzberg, glaube ich, so ein bisschen touristisch und piefig, oder?
Ja, ja. Nee, ist jetzt cooler mittlerweile hier als in Kreuzberg.
Ja, stimmt. Auch mein Eindruck.
Ja. Für die da draußen, die sich ärgern und ärgern, Mensch, das ist ja alles so teuer, diese Konzerte von diesen Stars, die mir so viel bedeuten, Oasis kostet so viel, Adele kostet so viel, Dua Lipa, Mensch, ist das alles teuer, Kendrick und so. Es gibt ja eine ganz einfache Antwort auf diesen Sachverhalt.
Ich kann mir nicht vorstellen, was da helfen könnte.
Was da helfen könnte? Soll ich es dir verraten?
Wie komme ich billiger auf ein Konzert von Dua Lipa?
Ja, du gehst einfach gar nicht hin.
Ach so.
Ist ja ganz einfach. Du bist ja nicht gezwungen, Dua Lipa live zu sehen. Manchmal hat so eine Wirkung auf mich, als gäbe es so ein Grundrecht darauf, sich verarschen zu lassen. Nein, wie soll man es sagen? Also als käme ich ja gar nicht drum rum, als wäre das wie Brot kaufen. Ja?
Ja.
Du brauchst ja irgendwie Essen und du brauchst dein Oasis-Konzert oder was.
Ja.
Aber es gibt ja die einfache Möglichkeit, ich war neulich letzten Mittwoch auf einem Konzert von der Band Zahn.
Ja.
Und dann war da auch noch eine Vorband.
Schöne Grüße an meinen Namensvetter.
Felix heißt der auch, ne?
Ja.
Ja. Der Gitarrist, sehr gute Band, muss man sagen. Hört euch das mal an. Und davor spielte auch noch eine Band, die von Satan gesungen hat und so. Das war auch gut.
Ja.
Die sahen aus wie aus so einer Netflix-Serie.
Ja, aber das ist jetzt, was ist jetzt die Lösung?
Ja, das hat nur 16 Euro gekostet.
Ach, guck mal.
Ja, zwei richtig heiße Bands für 16 Euro. Man kann es doch auch so machen und dann kannst du ja Oasis immer noch auf Platte anhören. Ich meine, wie gut soll das Konzert denn sein, dass du dafür teures Geld hinfliegen musst? Dann zahlst du dafür ja schon. dann Hotel ist zu der Zeit extra teuer und dann nochmal irgendwie 600 Euro fürs Ticket. Ich meine, was soll denn da passieren, außer dass fünf besoffene Briten halt ihre alten Songs
spielen? Sind die nicht zu viert?
Weil auf der Bühne sind es bestimmt zu viert.
Ja, okay, kann sein.
Keine Ahnung.
Sorry für den Point-Shit. Aber ja. Du hast völlig recht, es eröffnen sich mir ganz neue Möglichkeiten. Wenn ich statt 600 Euro ausgebe für ein Konzert, könnte ich 37,5 Konzerte für 16 Euro gucken.
Ja, und die sind auch super gut.
Das ist ja fast jede Woche im Jahr.
Ja. Und wahrscheinlich volkswirtschaftlich sogar sinnvoller.
Weil du dann mehr Bier trinkst.
Ja, genau.
Ja, stimmt.
Ja, mich nervt die Diskussion halt einfach langsam. Also ich finde, man entscheidet sich dann ja offensichtlich auch für ein Geschäftskonzept von Leuten, die man anhimmelt, aber offenbar nur daran interessiert sind, dich auszunehmen. Weil es ist ja nicht so, dass jetzt das Durchführen dieses Konzertes darauf angewiesen wäre, dass die Tickets irgendwie, was weiß ich, zwischen 250 und 1000 Euro kosten, sondern es würde ja auch funktionieren für jeden, der da arbeitet und auch die jeweiligen Künstler, wenn die halt nur 50 bis 100 Euro nehmen würden. Also da würden ja trotzdem alle verdienen. Aber die entscheiden sich dafür, das halt nicht zu machen, weil es halt irgendwie geht. Also ist Taylor Swift ja nicht gezwungen, jetzt irgendwie 400 Euro zu nehmen. Die würde ja auch prima Geld verdienen, wenn sie es...
Kann ich nicht so sagen, müsste man mal ausrechnen, aber es kommt mir auch eher teuer vor.
Ja, also wie gesagt, es gibt wahnsinnig gute Konzerte, auf die man gehen kann, die sind deutlich günstiger. Und Taylor Swift kann man ja dann streamen weiterhin. Das verdient sie ja auch immer noch, wenn man unbedingt das Geld da lassen will.
Ja, ich finde das bei Taylor Swift sowieso interessant. Da habe ich auch das Gefühl, das ist ja fast wie so ein Orden, wenn Leute dann erzählen, ah, ich war bei Taylor Swift, es war so teuer.
Ja, es ist das neue Distinktionsgehabe unter reichen Großstädtern.
Dass man auf so ein ganz teures Konzert gegangen
ist. Ja, genau. Also früher ist man in die Oper, es war schon teuer genug. Und jetzt geht man halt auf so unbezahlbare Popkonzerte und kann dadurch sagen, Mensch, das war ja...
Und die Oper ist eigentlich billiger, ne?
Ja, ist jetzt billiger.
Deutlich.
Deutlich billiger,
ja. Ja.
Aber da gehen die ja nicht mehr hin.
Ja, finde ich interessant. Ja, aber ich habe auch das Gefühl, es gibt auch einen Schlag Konzertbesucher, der auch gerne diese Preise zahlt, um es dann nachher auch zu erzählen.
Schon, ne?
Ja. Also, du
ich würde empfehlen eine einfach
ganz einfache Rechnung, mehr kleine Konzerte.
Ja.
Sehr gut. Wir haben Rückmeldung.
Ah ja, bitte.
Indirekte Rückmeldung, aber das fand ich ganz schön. Meine kleine Kondolenzecke. Rest in Peace an meinen alten Herrn Professor Lukas Lindholm, der ist verstorben vor ein paar Wochen. Mein Bassprofessor, Jazzbassprofessor.
So traurig.
Mein herzliches Beileid natürlich an die Hinterbliebenen und seine dutzenden Kinder. Genau, Lukas ist gestorben im Alter von 82 Jahren. Der war lange Jahre der Kontrabassprofessor an der HFMT, aber auch der Bassist der NDR Big Band. Bestimmt mindestens 30 Jahre, glaube ich. Und Lukas hat dann auch in Hamburg, glaube ich, ab Mitte der 80er, wirklich so Generationen an Bassisten da durchgescheucht durch die Hochschule. Ja. Also als ich angefangen habe, war er da wahrscheinlich schon 20, 30 Jahre. Genau, konnte man auf jeden Fall was lernen. Ich würde sagen, jetzt didaktisch nicht der ausgebuffteste Typ. Aber interessant bei dem ist, der ist ja Jahrgang 43, glaube ich. Der kommt halt noch aus der Generation, die nicht studiert haben. Also wirklich, glaube ich, Klassikbass studiert. Und dann als E-Bassist so Session-Musiker gewesen in Sweden.
Ja.
Und dann auch in der Zeit fing der an, auch so mit Dexter Gordon oder so zu Dexter Gordon zu spielen, wenn der in Schweden war. Und auch dann mit so, von Teddy Wilson erzählt er immer und so. Und also so in Stockholm, Kockenhaven, Kopenhagen, in dieser Szene war der unterwegs. Und das war insofern interessant, weil man da jemand hatte, der quasi wirklich nur aus dieser... Ich weiß nicht, ob das sogar Pre-Real-Book-Generation kommt, der dann quasi den Jazz so auf der Straße gelernt hat. Das auf jeden Fall war interessant. Ich glaube, ich habe auch noch irgendwo, fiel mir dann ein, irgendwie so Noten von Lukas oder sowas, die ich ihm nie zurückgegeben habe. Also die Hinterbliebenen, bitte verklagt mich nicht oder ich rück sie raus, wenn ihr sie wollt. Auch interessanterweise mein Hauptbass, den ich immer spiele, den habe ich mal Lukas abgekauft.
Wirklich?
Ja, genau, der NVA-Bass. Und jetzt gab es aber... In der ARD-Audiothek. Still, aber mit Stil zum Tod des Bassisten Lukas Lindholm eine kleine NDR-Reportage. Da wird Musik gespielt und er kommt aber auch zu Wort. Das fand ich ganz gut. Und da habe ich mir gedacht, als ich das hörte, diesen Ausschnitt von Lukas, der äußert sich quasi auch nochmal zum Gig-Triangle.
Ja, wirklich?
Ja.
Dann mal los.
Das wollte ich nochmal abspielen. Da hört ihr auch mal Lukas charakteristische Stimme und Sprechweise, die wir auch immer bei Zeiten gerne nachgemacht haben und uns Sachen erzählt haben, die Lukas uns erzählt hat, wir unter den Studierenden. Also eine absolute Legende. Jetzt hört man ihn mal und jetzt sagt er was zum Gig-Triangle, was für ihn am wichtigsten ist. Wir erinnern uns Musik, Moneten und Menschen,
also
der Hang. Mal gucken, was er am besten findet.
Wenn man täglich Musik macht, und das als Beruf wählt, dann ist das ist wie ein Handwerker. Ja, da gibt ja viele verschiedene Sorten Handwerker, aber alles, was die machen, da legen sie ja nicht voll Liebe an. Sehr oft kommt Leute und sagen, ja, hast du denn jetzt Spaß daran? Oder nur eine Gegenfrage zu stellen. Ich frage, weil er fragen, was ich für einen Beruf habe, dann sagen sie vielleicht Gärtner. Ja, und ob er auch 8 Stunden pro Tag Spaß an seiner Arbeit hat, wenn er dann geht und irgendein Unkraut rauszupft oder so. Aber er hat bestimmte Blumen, die er sehr gern pflegt in einer Ecke. Und wenn es um Musik geht, kommt es für mich eigentlich mehr an den Mitmusikanten und die Umgebung, Ambiente. Ja.
Ich würde sagen, Lukas entscheidet sich eindeutig für die Menschen.
Genau.
Und das Ambiente. Das heißt, es muss auch ein cooler Club sein, der irgendwie cool aussieht. Also es kann jetzt nicht irgendeine Kaschemme sein.
Ja, das Ambiente muss stimmen. Das
Ambiente muss stimmen.
Finde ich sehr gut. Sehr, sehr gut.
Das ist ja der Wahnsinn, ob er noch das Sockenbodenbecken miterlebt hat.
Was
ist ja schon wirklich älteres Semester.
Was ist das Sockenbodenbecken?
Ja, wenn wir in der Jazz-Historie zurückgehen, vor der Hi-Hat gab es ja erst auf dem Boden 2 Becken, die durch 2 Holzstäbe miteinander verbunden waren, aber getrennt von einer Feder.
Ja.
Das heißt, du hast drauf getreten.
Ah ja.
Und dann haben sie halt geschellt.
Ja.
Ja, und dann sind sie wieder auseinander, dann sind sie wieder durch den Widerstand nach außen.
Und das nennt sich Sockenbodenbecken.
Sockenbodenbecken.
Ist das ein deutsches Ding?
Oder? Nee, es heißt Low Sock Pedal auf Amerikanisch.
Ja.
Und ist sozusagen der Hi-Hat-Vorreiter, war aber schlecht in der Handhabung, weil er ist irgendwie kaputt gegangen auf Reisen immer.
Ja.
Deswegen wurde es dann weiterentwickelt. Es hieß, glaube ich, nicht nur Sockenbodenbecken, sondern auch Low-Hat oder Charleston-Pedal.
Ja, das kenne ich auch, nämlich die Charleston-Maschine.
Genau, die Charleston-Maschine, die entwickelt sich nämlich dann,
ja,
also aus dem Low-Boy, wie er dann auch genannt wird, also es gibt wirklich verschiedenste Bezeichnungen. Also es ist dann so eine Art Mini-Hi-Hat, aber die ist noch unten am Fußende angesiedelt. Das heißt, du schlägst da auch nicht mit den
genau, das kenne ich auch so.
Mit den Händen drauf, mit den Sticks.
Genau, dass diese ganz frühen Hi-Hats quasi, da ist das Becken ganz tief.
Ja.
Und quasi diese Idee, das Becken quasi auf Spielhöhe zu bringen, also diese beiden aufeinander klatschenden Becken,
ja,
das ist ja eine Erfindung der 30er Jahre, glaube ich.
Genau, und da entwickelt sich ja deswegen, weil sie dann anfangen, das auch mit der Hand zu bedienen.
Ja.
Diese Spielweise, die ja letztlich für große Freiheit der Mitmusiker sorgt, mhm, weil sie diesen Drive vorgibt im oberen Frequenzbereich. Ja. Sowohl auf Becken als auch auf Hi-Hat kannst du auf einmal halt dieses so wunderbar den Rhythmus halten und Bassdrum und Snare werden dann für die Akzentuierungen benutzt.
Ja.
So, zeitgleich kommt dann Freddie Green, der als erster mit der Schrupp-Schrupp-Gitarre, ja, auf 1, 2, 3, 4 spielt.
Ja.
Und das ebnet den Weg für die Freiheit der Solisten. Und dass nicht alle Mitmusiker die ganze Zeit Verantwortung tragen für das rhythmische Miteinander,
ja, okay,
so, sondern haben da so ein bisschen mehr Freiheiten. Das ist halt im Solo natürlich sehr gut, wenn du dich halt auf die rechte Hand konzentrieren willst oder auf den Ausdruck oder so, wenn halt andere Leute für den Rhythmus verantwortlich sind.
Also vor allen Dingen für die Pianisten ist ja dann so der späte Swing, der Übergang so zum Bebop, ist so ein bisschen eine Befreiung, weil man da nicht die ganze Zeit mit der linken Hand so viel arbeiten muss, ne?
Genau, ja. Das hat wohl auch Count Basie wohl als einer der ersten etabliert.
Mhm.
Dass man halt von der linken Hand sich so ein bisschen emanzipieren kann im Zusammenspiel mit den anderen. Es gibt so alte Aufnahmen von Basie, wo er halt immer das Gefühl hat, er muss alles mitnehmen und ist für das rhythmische Grundgerüst verantwortlich. Und dann merkt er irgendwann so, ah nee, das machen jetzt andere. Es gibt Hi-Hat, es gibt Schrupp-Schrupp-Gitarren und so. Jetzt kann ich mich umorientieren.
Genau, Count Basie natürlich bekannt für diesen super minimalen Klavierstil, ne?
Ja.
Da werden wirklich nur so ein paar Noten getupft. Auch der Basie-Schluss.
Ja, genau. Ja, diese Akzentuierung, die er
eigentlich ganz oben, ne?
Im Comping ja auch benutzt, sind total inspiriert vom Schlagzeug, vom Entwickeln des Schlagzeugs. Also auch, dass man halt die linke Hand für die Akzentuierung oder auch beide Hände für die Akzentuierung eigentlich ähnlich benutzt wie der Schlagzeuger Bass und Snare.
Ja.
Und nicht die ganze Zeit irgendwie Rhythmus durchspielen muss, sondern halt so also verschiedene Akzente setzen kann. So. Ja, das ist interessant, habe ich gerade in der Biografie über Kenny Clarke gelesen, der ja für sich beansprucht, dass er als erster erkannt hat, dass man als Schlagzeuger vielleicht besser leise spielen sollte, weil Ellington ja anstatt der Tuba die Bassgeige eingesetzt hat, die sich dann durchsetzt und zum Kontrabass wird. Ne? Dadurch wird der Frequenzbereich untenrum etwas leiser wohl, aber genau, diese Tuba ist halt lauter eigentlich.
Ja, ja.
Und deswegen können die Schlagzeuger immer so durchbrettern.
Ja, ich frage mich gerade, ob ich das mir nicht irgendwo hier abgespeichert habe, so eine Werbeanzeige für den Kontrabass, weil natürlich der frühe Jazz, der ja eigentlich irgendwie eher von der Marching Band kommt, da wird die Bassrolle natürlich von der Tuba ausgeführt.
Ja.
Und dann irgendwann etabliert sich aber der Kontrabass.
Ja, genau. Also dort wird gesagt, über Ellington, der die Tuba durch die Bassgeige erst ersetzt.
Ja, das kann gut sein.
Genau, und dadurch muss aber eigentlich, und das hätte Kenny Clarke früher erkannt, müssten die Drummer drauf reagieren. Das Schlagzeug war aber noch nicht so richtig weit entwickelt. Ne? Wie gesagt, wir hatten noch das Problem mit diesen zu tief liegenden Hi-Hats und so. Aber er hat schon erkannt, eigentlich muss der Schlagzeuger insgesamt vom Volumen her runterfahren.
Ja, das bleibt auch nicht aufgelöst natürlich, dieses Problem. In so akustischer Musik mit Schlagzeug, dass das Schlagzeug eigentlich von seinem Wesen her für leise Instrumente drumherum eigentlich zu laut ist.
Genau. Erinnerst du dich vielleicht mal daran, als du das erste Mal wirklich wahrgenommen hast, wie Jazz-Schlagzeug gespielt wird? Ich dachte, das kann ja nicht sein. Das ist ja falsch.
So leise.
Ja, also ich fand es toll, aber ich dachte, das ist ja was grundlegend anderes, als das, für das es da ist.
Ja, ist interessant. Natürlich ist so der Jazz der 20er, 30er Jahre ja auch wirklich stark Big Band basiert.
Da ist dann auch lauter.
Da kann man dann lauter spielen. Ja. Aber klar, wenn der Jazz dann wieder so ein bisschen kammermusikalischer wird, da ist natürlich der Schlagzeuger natürlich irgendwie in der Pflicht, sich zurückzunehmen. Und interessanterweise, irgendwann kommt ja die Bassverstärkung auf. Ne? So weiß ich gar nicht genau, 60er oder so. Das erleichtert natürlich den Bassisten, dass sie irgendwie spielen dann eher Stahlsaiten, niedrigere Saitenlage. Ja. Aber auch interessant, das habe ich aber, glaube ich, hier schon mal erzählt, oder? Chuck Israel, der direkte Nachfolger von Scott LaFaro im Bill Evans Trio, erzählt in so einem langen Video-Interview, was man bei YouTube sehen kann, erzählt er, dass sie im Konzertgebau in Amsterdam im Prinzip unverstärkt gespielt.
Ja, genau.
Das heißt, diese Bands waren im Prinzip darauf angewiesen, so eine Balance untereinander zu haben. Also unverstärkt heißt auch ohne Bassverstärker, keine Monitore, kein Nix.
Ja, keine Verstärkung des Klaviers. Das ist, muss man wirklich sagen, eine unglaubliche Herausforderung, gerade in so einem Raum. Ich habe vor ein paar Jahren Brett Mehldau im Konzerthaus gesehen und das war natürlich gemiked und alles und so, aber die Akustik widerstrebt eigentlich derartigen Konzerten. Und das hat man auch gemerkt. Also Jorge Rossi, der ja auch kein lauter Drummer ist, war eigentlich immer noch viel zu laut. Also vor allem, wenn er die Sticks benutzt hat.
Ja, ich finde das aber interessant, weil die Bassisten haben da ja quasi nachgerüstet durch so diese Verstärkung. Und dann sind dann ja so im normalen Jazzbetrieb, so im kleinen Club, sind ja die Pianisten eher so ein bisschen die Leidtragenden.
Ja.
Weil das Klavier ist dann nach dem Schlagzeug das einzig wirklich unverstärkte Instrument. Natürlich Bläser auch unverstärkt, aber nee, was irgendwie nicht so richtig hinterherkommt dynamisch. Ne?
Ja.
Auch interessant finde ich in so alten Swing-Aufnahmen, 20er, 30er Jahre, ja auch sehr viel Solo-Klavier. Ne?
Ja.
Art Tatum, Solo und so. Und wenn das Klavier in so Kombos spielt, ja auch eher wie so ein Feature. Jetzt werden wir mal alle ganz leise, jetzt hören wir mal den Pianisten zu. Weil eigentlich sobald es lauter wird, ist das Klavier eigentlich verdeckt, zumindest auf den Aufnahmen. Ich weiß nicht, wie das live klang damals.
Nö, aber es ist ja auch natürliche Dynamikkurve auf jeder Jam-Session, auf jeden Fall auf jeder, wo ein bisschen zugehört wird.
Ja.
Ist ja so, oh geil, es spielt der Saxophonist, alle können im Comping so richtig aufdrehen. Ja. Und beim Klaviersolo lieber erstmal wieder mit Besen anfangen und so, ja, wäre eigentlich ganz gut. So.
Ja.
Auf jeden Fall ein natürlicher, dynamischer Bezug aufeinander.
Genau, aber natürlich auch so bestimmte Klavierspieltechniken entwickeln sich dann ja auch erst. Also Klavierspieltechniken, die eher was so Lines-basiert sind und ein bisschen leisere Akkorde und so, die entwickeln sich dann auch erst später, auch mit, was weiß ich, leiseren Schlagzeugern wahrscheinlich oder sowas. Weil natürlich auch wirklich natürlich dieses frühe Jazzklavier ist ja auch total nah am Ragtime noch. Also viel so Apparate, so ganze Akkorde, Akkordsolos, Oktaven mit der linken Hand, Stride-Begleitung und so, ne?
Ja, absolut. Nee, ich dachte nur, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, kam ich ja aus, also mein Erfahrungshintergrund war ja der Backbeat. Also das Schlagzeug wurde eingesetzt für eine Rockband oder ne, in einer Schülerband. Das heißt, da klar war da ein Verstärker für die Gitarre und so. Das Schlagzeug musste sich keine Sorgen machen. Und wenn es vorne dran steht, dann ist sowieso in Ordnung. Also wenn das Schlagzeug immer ein bisschen zu laut ist, ist es eigentlich für alle ja okay, so in so bestimmten...
Ja, das stimmt.
In solchen musikalischen Zusammenhängen erstmal. Und deswegen dachte ich so, als ich das erste Mal so ein Jazz-Schlagzeug gehört habe, es ist, also, was genau habe ich hier verpasst? So, genau. Kann doch nicht sein. Und wie soll das gehen? Also ich habe mich wirklich gefragt, wie das gehen soll. Ich habe ja selber auch früh Schlagzeug gespielt und so. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass man das Ding leise spielen kann.
Man braucht so ganz dünne Stäbchen, oder?
So Sushi-Sticks.
Ja, unser alter Schlagzeuger Benny, der hatte doch so Sushi-Sticks und hat damit manchmal Bossa Nova gespielt.
Richtig, ja, stimmt. Ja, da bleiben wir auf jeden Fall dran in der Entwicklung des Schlagzeugs.
Mhm.
Auch ich habe einen Nachtrag zu machen.
Oh ja.
Asterix hat nochmal sich gemeldet zur vorletzten Folge, weil ich mich ja gefragt habe, warum ich in Estland die Finn Kliman-Doku schauen konnte. Ich glaube, das ist sogar schon die vorvorletzte Folge. Egal. Grundlage ist eine europäische Richtlinie von 2019, die Online-SatCap-Richtlinie 2019-789. Diese besagt unter anderem, dass vollfinanzierte Eigenproduktionen der Sender europaweit als wie im Land lizenziert aufgefasst werden. Die Eigenproduktionen werden dann, auch wenn sie in Estland abgerufen werden, wie ein deutscher Stream behandelt und auch von der GEMA abgerechnet. Das ist doch mega. Da wird Deutschland also durch die Online-SatCap-Richtlinie deutlich größer und reicht bis ins Ausland.
Ah, okay. Ja,
da werden wir dort mit abgerechnet, auf der ARD-Mediathek zumindest.
Also es wird als deutscher Play gerechnet, wenn ich das richtig verstanden habe.
Genau, so ist es.
Okay. Ja. Sonst würde man so Auslandslizenzzuschüsse kriegen oder sowas.
Keine Ahnung, wie sie das machen wollen, aber dann müsste ja die Auslandsgesellschaft für Urheberrechte auch Zugriff auf die Daten von ARD haben. Also da wird es bestimmt kompliziert.
Ja, du hast recht. Ja. Okay, jetzt sind wir dann doch beim Thema. Wir machen es ganz kurz, vielleicht 5 Minuten.
Ja, was denn? Hochkultur?
Nee, 5 Minuten GEMA. Ich habe mir überlegt, wir müssen einmal bekannt geben, die Abschaffung der E-Musik ist abgeschmettert worden oder hat nicht stattgefunden in der Vollversammlung.
So ist es, ja.
Und jetzt habe ich mir überlegt, um das kurz zu sagen, jeder von uns darf 2 Sachen sagen.
Ich habe mir im Nachhinein gedacht, obwohl vielleicht eine Tendenz deutlich wurde, wofür ich argumentiert hätte, aufgrund der Erkenntnisse, die ich mir da angelesen habe und mit euch geteilt habe, dass ich eigentlich für die Durchführung der Reform hätte stimmen müssen, war aber im Nachhinein ganz froh, dass ich mich ein bisschen enthalten habe und mich gar nicht angemeldet habe, weil ich dachte, ja, nachher habe ich dann für etwas abgestimmt, wo ja gar nicht gesichert ist, wie damit verfahren wird.
Das ging jetzt sehr schwurbelig, aber vielleicht sag ich jetzt in einfachen Worten das, was du denkst, in meinem ersten Punkt.
Ja.
Wichtig nochmal zu sagen ist, bei dieser Abschaffung der E-Musik, wenn ich die gut finden soll, dann geht es vor allen Dingen darum zu sagen, eine Förderung für Nischen verteilen wir auf verschiedene Nischen in der Musik und lassen die nicht exklusiv bei der E-Musik mit deren Kriterien, sondern fassen diese Kriterien weiter.
Ja.
Wenn die GEMA das nicht gebacken kriegt, da ein gutes Angebot zu machen, ein gutes Angebot, wie sie musikalische Nischen fördern möchte, dann kann sie sich auch stecken mit der Abschaffung. Das wollte ich nur dazu mal sagen, weil daran scheint es auch so ein bisschen gescheitert zu sein, dass es eigentlich nicht so einen richtig guten Plan gab.
Hast du da Inside-Informationen?
Nicht so richtig.
Ja, weil ich habe 2 Spione dort hingeschickt.
Ist das jetzt dein zweites Statement zur GEMA?
Von denen ich gesagt habe, die sollen noch mal live von der Abstimmung berichten und uns hier eine Nachricht hinterlassen.
Ja.
Und haben sie beide nicht gemacht.
Okay. Ja. Na gut. War das dein zweiter Punkt, dass deine Spione nichts gesagt haben oder hast du noch einen anderen?
Ob ich noch was dazu beizutragen habe? Ich muss ehrlich sagen, also ich bin in den konkreten Vorschlägen, und das ist ja mal wieder typisch GEMA, also wie die Reform genau auszusehen hat, gar nicht so richtig hinterhergekommen. Ich fand aber ehrlich gesagt diese Begrenzung auf irgendwie sowas wie Spielstättenförderung, dass bestimmte Förderung halt einfach über die Spielstätten stattfindet, fand ich jetzt gar nicht so verkehrt.
Nee, finde ich auch nicht verkehrt. Ja. Ich sage aber meinen zweiten Punkt. Ich habe nämlich, ich gehe jetzt 180 Grad, ich drehe mich um. Jetzt bin ich bin pro E-Musik.
Ja, super.
Willst du wissen, warum?
Weil ihr jetzt mit der höchsten Eisenbahn ein Klassikalbum
aufnimmt. Ja, genau. Genau. Die höchste Pferdekutsche.
Ja, genau.
Johann Sebastian Bach hat mal mit der Pferdekutsche irgendwie sein Cembalo von Köthen nach Tschechien gebracht oder sowas. Da gibt es irgendeine Geschichte, die ich nicht genau weiß.
Ja.
Aber googelt die mal, falls euch interessiert, wie das damals war. Ich bin Wendehals.
Ja.
Ich bin jetzt pro E-Musik.
Ja.
Ich habe nämlich einen Vorschlag. Die E-Musik krankt ja an Nachwuchs.
Ist das denn so, dass es zu wenig Kompositionsstudenten gibt oder wird nur deren Musik nicht aufgeführt?
Lass mich jetzt meinen Punkt mal so aufbauen, indem wir so tun, als ob.
Ja, okay.
So.
Ich glaube nämlich nicht, dass es so ist.
Auf der einen Seite könnte die E-Musik präsenter sein, gerade so was neue Kompositionen angeht. Es könnte ja irgendwie mehr geben.
Ja.
Auf der anderen Seite ist ja das Problem, die Kriterien, um E-Musiker zu werden bei der GEMA, das ist ja unsere große Kritik.
Ja.
Die sind ja völlig intransparent, haben wir öfter schon mal drüber gesprochen. Niemand weiß, wie man E-Musiker wird. Es gibt wohl irgendein Fachgremium, was dann entscheidet, ob man als E-Musiker eingeordnet wird. Und das ist alles völlig intransparent. Das ist eine Blackbox. Niemand weiß, wie man E-Musiker wird. Und jetzt habe ich mir überlegt, um den Nachwuchs zu fördern in der E-Musik, wäre es doch genial, wenn die GEMA da mal ein bisschen Transparenz reinbringt und vielleicht mal jemand aus diesem Lager mal ganz genau erklärt, wie zum Beispiel ich oder du oder die Impros, die Auflagen erfüllen, um als E-Musikkomponist bei der GEMA gelistet zu werden.
Mhm.
Weil, wenn ich wüsste, was ich komponieren muss, könnte ich ja sagen, ich entscheide mich für eine Karriere als E-Musiker. Ich nehme in Kauf, dass mein Publikum schwindet, ganz klein wird.
Ja.
Aber ich bekomme erst 8-fache an Geld. Das ist ja eine Kosten-Nutzen-Rechnung.
Ja.
Also du kannst ja mal auf deine GEMA-Abrechnung gucken. auf die Plays und dann mal überlegen, ob du vielleicht nicht mit der achtfachen Kohle, aber nur einem Viertel der Plays, trotzdem besser dastehen würdest. Also das habe ich mir überlegt. Ja. Weil das wäre doch eigentlich super genial, weil dann könnte man junge Leute für dieses Berufsbild E-Musikkomponist begeistern, indem man mal transparent macht, wie man Musiker wird. Wie gesagt, ich habe alle Chatbots angeschmissen, ich habe mich durch alle FAQs durchgelesen auf der...
Es ist nicht einzusehen.
Es ist nicht einzusehen. Es gibt da keine Information drüber. Ja. Man hüllt sich in Schweigen. Deswegen bitte, macht den Beruf des E-Musikers attraktiver und sagt uns, was wir machen müssen, um E-Musiker zu werden.
Ja,
genial, oder? Wie findest du meine 180 Grad
Wende? Ja, finde ich toll. Finde ich ganz großartig, aber dem liegt ein Denkfehler zugrunde.
Oh, bitte nicht jetzt. Okay, erzähl.
Ach, ich darf nicht reagieren auf deine Punkte.
Doch, du darfst schon absegnen. Aber ich wollte jetzt eigentlich, ich wollte abschließen. Ich wollte Begeisterung von dir.
Aber nee, ich finde das eigentlich eine gute Sache. Und ich war ja auch schon mal bei dir. Wie wird man jetzt eigentlich E-Musiker? Ja. Könnt ihr das mal bitte auf die GEMA-Seite schreiben? Ja. Finde ich erstmal gut.
Ja.
Aber die Hochkultur argumentiert ja damit, dass bestimmte Musik förderungswürdiger ist, weil sie besser, komplexer und dadurch mehr wert ist.
Ja.
Ja? Und wenn du jetzt diese Charakteristika veröffentlichst, wie du das erreichen kannst, dass deine Musik mehr wert ist, dann wird offenbar, dass dieses System auch ziemlich hackbar ist.
Ja.
Ja. Und dann wird die GEMA, was sie wahrscheinlich heimlich weiß, nicht die GEMA, aber die Vertreter der Hochkultur und der E-Musik, werden dann einsehen müssen, diese Argumentationsstrategie von wegen, wir sind halt besser, weil wir besser sind, wird dann nicht mehr aufrechtzuerhalten sein.
Mir egal. Ja. Ich will wissen, wie schreibe ich diese bessere, komplexere Musik?
Gut.
Das muss doch drin sein. Gut, ich habe alles gesagt.
Ja, finde ich auch gut. Ich würde es eigentlich auch gerne wissen.
Ja.
Ja. Aber genau, du wärst ja auch der Erste, der dann sagt, ja gut, hier habe ich gemacht.
Ja, natürlich.
Genau. Hier ist das Streichquartett. So, los geht's.
Ja. Das ist super. Streichquartett. Ich kann dir mal ein paar ganz neue Spieltechniken
zeigen
auf der Geige.
Ja, und dann, aber ein Orchesterwerk wirst du schon auch vorlegen müssen und so.
Das mache ich. Ja. Aber ich will ja nur wissen, was.
Genau, ist doch super. Da freuen wir uns auf jeden Fall auf die Antwort der E-Musik. Genau, weil wir wollen ja auch wirklich eigentlich irgendwie zumindest als Nebenberuf E-Musiker sein.
Ja, genau.
Ja. Sehr gut. Ich hatte nochmal drüber nachgedacht, Solo-Artists. Wir hatten öfter drüber geredet. Ja, das fand ich eigentlich ein ganz gutes Thema, weil du ja auch meinst,
Gibt keine Bands mehr
und irgendwie ist das ja auch ein Zeichen der Zeit, dass man so viele Leute mit ihren Maschinen da auf der Bühne irgendwie sieht und es gab ja mal eine Zeit, da haben wir uns davon sehr gerne verzaubern lassen, dass wir nicht genau wussten, was auf der Bühne jetzt eigentlich live passiert und was nicht. Da dachten wir sowas wie, oh, ist ja interessant, da finden Elektronics auf der Bühne statt und ein Computer und wir wissen gar nicht, was davon jetzt wie generiert wird und so und das hat sich doch irgendwie um 180
Grad... Beschreib mal, was waren da so deine Erlebnisse?
Also nennen wir jetzt einfach mal die Band Radiohead, als sie angefangen hat, mit dem ganzen elektronischen Kram auf die Bühne zu kommen.
Achso, du meinst,
war doch eine Riesenfaszination genau dafür, dass wir nicht nachvollziehen können, wie der Klang genau entsteht.
Sondern du meinst, weil da auch plötzlich auf der Bühne nicht nur Gitarre, Bass, Klavier, Schlagzeug steht, sondern irgendwie so flimmernde Zauberkisten und man denkt so,
blinken,
wow.
Die blinken, ja, genau.
Das ist jetzt Musik aus dem Märchenwald.
Ja, und in der Zeit haben wir uns ja sehr gerne davon verzaubern lassen und haben es den Leuten abgenommen. Das muss ja live sein alles. Weil,
was macht der da?
Was macht der da? Da muss ja ein totaler Nerd sein, dass der damit umgehen kann und so. Und ich habe das Gefühl, da gibt es doch jetzt einen Gegentrend hin, oder nicht? Dass man jetzt sich wieder danach sehnt, einfach komplett nachzuvollziehen. Aha, okay, da wird eine Saite angeschlagen. Diese Schallwelle gelangt zu mir ins Ohr.
Ja.
Ich weiß, dass das live ist.
Hast du schon mal aufgelegt, Musik aufgelegt?
Ja, hab ich schon mal.
Genau.
Ich hatte zwei DJ-Jobs. Einem in Ritter Butzke und einem im alten Festsaal Kreuzberg.
Sehr, sehr gut.
Ja.
Festsaal Kreuzberg habe ich auch mal aufgelegt, aber draußen im Garten.
Auch im alten?
Nee, im neuen.
Okay.
Aber da finde ich nämlich ganz interessant, das fällt mir öfter auf im Kontakt mit Laien, wenn es um elektronische Musik geht, dass da ja zum Beispiel auch der Zauber des DJ-Pultes eine wahnsinnige Anziehung hat. Weil was ja ein DJ in Wirklichkeit macht, ist Stücke überblenden, sag ich mal. Ist das das richtige Wort? Ein Stück läuft und deswegen gibt es zwei Plattenspieler oder CD-Spieler, weil dann ein nächstes Stück reingefahren wird, während das andere ausfadet, ne?
Ja.
Und zum Beispiel in der elektronischen Musik macht man es oft so, dass so die Geschwindigkeit mit der Musik synchron läuft. Also man nennt es die Kick Drum.
Ja.
Und das sorgt dann quasi für diesen endlosen Beat im Techno.
Ja.
Das nächste Stück ist schon kunstvoll eingeblendet. Aber eigentlich macht ja ein DJ nicht viel mehr. Also natürlich, und dann kann man nochmal am Filter drehen und hier nochmal einen kleinen Soundeffekt. Aber eigentlich der Großteil von dem, was ein DJ macht, ist schon auf den Schallplatten drauf, die man da hört. Es gibt aber, und da komme ich nämlich auf deinen Punkt, ich habe oft das Gefühl, und es ging mir auch bei Zeiten so, dass ich so dachte, ah, der DJ, der macht jetzt diese Musik. Also auch so eine, ist ja auch wie so eine Wunderkiste.
Ja, ja.
Gerade im Elektronikbereich.
Aber das nennen dann ja auch die DJs, die sich so ein bisschen weiterentwickeln, dann irgendwann Live-Set.
Nee, ich meine das bloße Auflegen.
Und du hast dann gedacht, die stellen diese Musik in dem Moment her, die sie auflegen.
Ich glaube, es gab auch mal, also
es gab ja auch dieses Programm Traktor oder so. Also ja, ich hatte übrigens, noch, wir hatten, ich war damals mit Chaubi, hatte ich diese DJ-Gigs. Irgendwie wurden wir dann durch unsere Band irgendwie hin und wieder als DJ gebucht. Wir hatten sogar noch einen dritten. Und dann hatten wir gemerkt, das ist einfach nicht unser Fachbereich.
Ja.
So. Also haben sich auch Leute beschwert.
Weil du dann immer Klassik aufgelegt hast.
Genau. Und Jazz. Und wir hatten auch beobachtet, wir hatten es teilweise vorbereitet, so bestimmte Sachen auch ineinander gemischt und so, weil wir dachten, wir wollen auch etwas Cooles machen, was die Leute noch nicht gehört haben und so. Ein Vocal-Track über einen anderen Beat.
Ja, ja, man denkt dann plötzlich, man muss sowas machen, das ist ganz so ein Mash-up.
Ja, ja, aber wir haben auch andere Leute dabei beobachtet, wie die einfach so ein Traktor heißt das, ne, das Programm?
Traktor.
Ja, wie die da einfach die MP3s reingeschoben haben.
Genau, der synchronisiert das so für
einen. Der hat das so für einen synchronisiert und dann lief das so eigentlich von selber durch. So.
Auf jeden Fall.
Und wir haben ja auch gearbeitet.
Ja, genau. Ja. Nee, also ich wollte nur auf deinen Punkt eingehen, dass also das ähnliche Faszination wie diese flimmernden Geräte auf der Bühne übt das ja auch.
Aber jetzt
irgendwie dass du die Maschinen von selber.
Ja, aber so. Wenn du den MP3 in den Traktor reinschiebst, ist das dann mehr Musik machen, als wenn du eine Platte auflegst oder?
Ach, das müssen die DJs untereinander ausmachen. Das sind ja wirklich so anstrengende Diskurse, was jetzt echtes Auflegen ist und so. Also ich lege jetzt lieber mit Traktor auf als mit Vinyl, sage ich, bin ich ganz ehrlich.
Ja, ja.
Aber ich kann auch verstehen, dass Leute der Meinung sind, ich sei kein richtiger DJ.
Es hat Spaß gemacht, diese Vinyl durch die Gegend zu tragen und zu sagen, wir kommen vom DJ-Gig.
Das ist auch gut.
Das war irgendwie cool.
Nein, das ist natürlich so real shit, das verstehe ich schon. Aber wir kommen ab von deinem Thema. Und du hast jetzt so aber so eine Ermüdung mit diesen flimmernden Kisten.
Ich war neulich auch auf einem Konzert mit Leuten, die selber gar nicht Musiker sind und die meinten, sie fühlen sich langsam betrogen, wenn sie Vocal Samples hören, zum Beispiel, die sie nicht nachvollziehen können. Also, wo die Klangerzeugung eigentlich herkommt. Mhm. Und fand ich irgendwie ganz interessant. Ich will jetzt nicht sagen, sie sind jetzt sozusagen das Abbild der Gesellschaft oder so. Aber ich meine, das so ein bisschen wie rauszuhören oder auch in der Rezeption, wie so Konzerte wahrgenommen werden, dass man so ein bisschen wegkommt von dieser Verzauberung. Wir wissen nicht, was da oben stattfindet.
Ja.
Also und wir finden das gut, sondern eher so, wir wollen wieder wissen, was da oben stattfindet. Was ja Sinn machen würde mit, wir gucken die ganze Zeit aufs Handy und wissen auch nicht, ob das jetzt irgendwie echte News sind oder ein echtes Bild oder so. Dass man halt vielleicht so als letzte Bastion der Nachvollziehbarkeit irgendwie denkt, so ja, Kulturveranstaltung, da kann man wenigstens noch nachvollziehen, was in dem Moment da genau passiert. So als genau letzte Bastion der Realness.
Also ich kann mich erinnern, wenn ich so über die 2010er, wenn man so Festivals besucht hat, also so Rock-Pop-Indie-Festivals. Da gab es irgendwie ja so einen Übergang von diesen Gitarrenbands oder so Folkbands, die noch so handgemacht gespielt haben. Und dann kam, wie heißen die, MGMT, Caribou, keine Ahnung. Also da wurden so Bands so populärer, die so eher so ein bisschen so einen sündigeren Sound.
Ja, aber auch im Jazz hatten auf einmal ganz viele Bands einen Rechner auf der Bühne.
Ja, genau. Oder ja, im Jazz gibt es das Nils-Peter Mollweer, heißt der Nils?
Ja.
Und immer mal wieder in Wellen so Acid, Jazz.
Ja, auch so im experimentellen Bereich und so. Auf einmal wurde da irgendwas Boogie gemacht. Boogie
Wesseltoff gibt es auch, ist auch immer mit so Elektronik und so, ne? Ja, stimmt. Da gibt's das auch. Also ich meine, dass man, glaube ich, irgendwann so ein bisschen ermüdet war, wahrscheinlich jetzt im Pop-Bereich von diesen immer gleichen Four-Piece-Rock-Bands.
Ja.
Oder so Indie-Bands, keine Ahnung.
Ja.
Hip-Hop war ja auch auf dem Vormarsch dann. Nochmal, also richtig, um sich im Mainstream so richtig festzusetzen.
Ja.
Und dann war man, glaube ich, auch ganz froh mal über diese neue Klangfarbe, dass nicht alles immer nur Gitarre ist.
Ja, und stimmt. Ja, ist ja auch ermüdend, ne?
Die
Rockband-Formation, das stimmt.
Genau. Ja. Und aber wo du das sagst, muss ich sagen, ja, geht mir auch so, weil es auch oft so ein bisschen man das Gefühl hat, es ist ja auch nicht mehr so quasi aus dem Spaß an der Klangfarbe, sondern auch manchmal so ein bisschen aus der Notwendigkeit, weil man ja auch so klein spielen muss und
Das ist ja klar, deswegen, ich will das auch nicht verurteilen. Jetzt, wir wissen ja, dass welche Gründe das hat, dass die Bands kleiner werden oder halt immer mehr mit Backtracks arbeiten müssen.
Ja.
Genau, das hat ja einfach ökonomische Gründe, das wissen wir alle. Nur ich meine, dass das Publikum das auch langsam nicht mehr als wahnsinnig interessant quittiert, sondern halt als, ich möchte langsam mal wieder.
Ja, das kann ich total nachvollziehen, weil dann oft, ich glaube, das, was natürlich so ein Live-Konzert ausmacht, so ein bisschen so natürlich dadurch verloren geht, dass man das Anteile des Live-Konzerts so perfekt vorproduziert sind. Wobei wir reden jetzt ja wirklich über so zwei verschiedene Sachen. Irgendwie irgendwas kommt vom Band, was nicht gespielt werden kann, und diesem Synthesizer-Ding. Und da habe ich nämlich auch das Gefühl, dass so bestimmte Klangfarben sich vielleicht auch verbrauchen.
Ja.
Ist auch immer alles wahnsinnig laut.
Die Synthes.
Ja, so mein Eindruck,
ja.
So Drum Machine, Synths und so. Und wenn alles dann Synths und Drum Machine ist oder vieles, da verstehe ich dann natürlich die Sehnsucht wieder zur gespielten Musik.
Beim Synthi geht das Problem ja eigentlich los. Du hast da einen Klangerzeuger, dem du erstmal glauben musst, dass da ein Klangerzeuger ist.
Ja.
Du weißt es ja nicht, weil du siehst es nicht. Und nur weil der leuchtet, gut, kannst du jetzt über das Klavier auch sagen, weißt ja nicht, ob da eine Mechanik drin
ist. Ja,
das stimmt. Aber, stimmt natürlich. Aber trotzdem, irgendwie, ich finde, dass beim Synthi manchmal schon diese Ebene eigentlich schon losgeht. So, wer weiß, was da jetzt genau abgespielt wird. Vielleicht sind es auch irgendwie die ganzen Samples oder so, die dann sonst noch zu hören sind. Oder der gesamte Backtrack, der durch das tiefe C, oder weißt du ja nicht, es wäre ja alles möglich. So. Und Problem ist natürlich auch, dass es so einen Anspruch gibt, unter professionellen Bands dann eine Repräsentation zu schaffen der Produktion, die sie vorher gemacht haben. Und die sich dann nicht trauen, halt eine Live-Umsetzung zu machen, sondern halt eher darauf setzen, halt die ganzen Tracks, die produziert wurden, auch mit auf die Bühne zu nehmen und so. Aber da würde ich jetzt mal dran appellieren, da würde ich eigentlich jetzt noch mal wieder von wegkommen. Also das muss eigentlich nicht sein.
Du
kommst
davon weg. Also du wirst uns in Zukunft eher mit handgemachter Musik, meinst du, beehren?
Ich nehme den Synthi wieder weg. Okay. Ich nehme den Synthi wieder runter.
Runter von der Bühne.
Genau. Ich hab da natürlich eher so Indie-Bands und Rockbands im Visier, wo ich denke, so das war ja auch lange normal. Ne? Der spielen dann tatsächlich irgendwie auch Rockbands, so auch Bass, Schlagzeug, Gitarre. Mhm. Und du hörst trotzdem wahnsinnig viel Krams doch. Also da würde ich sagen, eigentlich vielleicht entspannter, wenn man nur Bass, Schlagzeug, Gitarre hört und dann halt singt jemand gut dazu und man übt das halt gut.
Ja, finde ich auch gut. Bin ich interessiert, ob das jetzt vielleicht kommt. Also du machst ja gerade eigentlich eher so ein bisschen so eine kulturelle Prognose, ob das das nächste Ding ist, wieder echte Bands.
Ja, es ist ja auch so eine leichte Rückwärtsgewandtheit, die ich da...
Ja, nee, verstehe ich. Es unterscheidet sich dadurch natürlich auch wieder dann Produktion und Konzert.
Ja.
Heutzutage, es wird im Computer produziert.
Ja.
Zu Hause im Bedroom. Und dann soll es live so klingen wie im Computer. Und da wird mit Klick gespielt und dazu gefahren. Es bräuchte wahrscheinlich so einen kulturellen Switch, dass man sagt, Produktion ist Produktion und live ist live.
Ja.
Könnte sein.
Genau. Und eigentlich egal, was auf dem Album passiert, das kannst du ja gerne machen, aber das ist ja eh ein anderer Kommunikationsweg. Ja. Also ich weiß nicht, wie siehst du das? Man geht doch nicht unbedingt zum Live-Konzert, um da genau das zu haben, was du auf Spotify hören kannst, oder?
Nee, es gibt auch manchmal das Phänomen, dass man was auf Platte kennt und dann hört man das live. Und es ist viel schlechter gesungen, es ist ganz schlecht gespielt und dann ist es eigentlich gar nicht so schön wie auf Platte, weil der Live-Aspekt dann nichts hinzufügt.
Ja.
Genau, und das finde ich auch interessant zu sagen, was die Live-Version. Aber ein anderer Punkt, den du gerade gesagt hast, finde ich nämlich interessant mit der Nachvollziehbarkeit. Ja. Dass du sagst, wenn da so eine Maschine ist, ich weiß ja gar nicht, was da rauskommt.
Ja.
Und das ist natürlich wirklich deswegen hat sich dieses Instrument, glaube ich, so lange gehalten, der große Vorteil von der Gitarre.
Ja.
Also nach wie vor.
Ist unfakebar.
Ja, also die Gitarre war ja wirklich, also in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ist die Gitarre das dominierende Instrument in der Popmusik.
Ja.
In Essen, in der Rockmusik, aber auch in der ganzen Popmusik.
Klar.
Überall präsent, ob jetzt als gepickte Western-Gitarre oder als Rock-Solo-Gitarre. Ich habe auch das Gefühl, Gitarre ist auch so ein bisschen auserzählt. Es ist eigentlich seit 20, 30 Jahren nicht mehr wirklich was Spannendes, Neues auf der E-Gitarre passiert.
Ja.
Oder überhaupt auf der Gitarre. Also werden jetzt wahrscheinlich die Gitarristen alle sagen, doch, guck mal hier und so. Aber die Zeit, wo die Gitarre sich stark entwickelt hat, die ist eher in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Oder das Gitarrenspiel, meine ich. Aber trotzdem, was die Gitarre natürlich bis heute bietet, ist, dadurch, dass der Hals quasi sichtbar für mich ist, kann ich wirklich als Zuschauer eines Konzertes nachvollziehen, was da passiert.
Ja.
Und das ist, glaube ich, ein immenser Vorteil dieses Instruments, weil ich dann dadurch bei einem Konzert immer das Gefühl habe, da spielt gerade wirklich jemand.
Ja.
Und dreht nicht nur an einem Knopf.
Genau. Beim Singen ist es ähnlich.
Schlagzeug auch.
Schlagzeug auch, würde ich auch sagen.
Interessanterweise im Studio wird das Schlagzeug ja gerne weggekürzt, weil irgendwie irgendwelche Drum-Samples und Loops, also die Schlagzeuger waren eigentlich die ersten, die wegrationalisiert wurden im Studio, ne? Weil kann man ja viel besser programmieren. Aber dann ja interessanterweise wieder auch zum Beispiel im Hip-Hop viel gerne mit Live-Drummer dazu.
Ja.
Da setzt man dann wieder jemand hin, weil das, glaube ich, nämlich für live ganz toll ist, so ein Schlagzeug anzugucken.
Ja, weil es einfach schön ist anzusehen.
Genau, wie das bespielt wird.
Ja, genau. Ja, und weil es Nachvollziehbarkeit bietet, würde ich auch sagen, ohne den Live-Drummer kommen wir nicht aus.
Ja, das ist interessant. Ja, aber genau, das sagen ja auch dir alle, auch sehr guten Schlagzeuger, die man so kennt. Studio-Jobs gibt es wenig, aber Live-Schlagzeug nach wie vor gefragtes Instrument.
Ja, stimmt. Oh, apropos gute Schlagzeuger. War das Chico Hamilton, der da so besoffene Dschungelbuchmusik in der Dokumentation Jazz on a Summer Night gespielt hat?
Ja.
Ja, ne?
Chico Hamilton, das ist aber diese Gruppe mit dem Cellisten.
Ah, nee, meine ich. Ah, den Drummer, Danny Barcelona.
Ah, ja.
Das ist der Drummer von Louis, ne?
Louis?
Louis Armstrong?
Du redest über Jazz on a Summer Night?
Ja, das ist ja ein fantastischer Film.
Hast du ihn endlich geguckt?
Ich habe ihn jetzt geguckt, der habe ich aus der Bücherei mir ausgeliehen.
Ja, ach so, ganz klassisch.
Ja, ich wusste nicht, wo man ihn sonst gucken
kann. Ich habe dir doch einen Link geschickt, war eine sehr hochauflösende YouTube-Version.
Das ist ja der Wahnsinn, was der für Farben hat. Ja, du guckst das ja und denkst, wie krass sieht das denn bitte aus? Die haben das irgendwie nachkoloriert oder so? Das ist mittlerweile ja irgendwie...
Nee, das ist nicht nachkoloriert.
Also aber die haben den irgendwie aufbereitet, den Film. Das steht am Anfang dieser Doku, weil der ja irgendwie zum nationalen Kulturerbe mittlerweile gehört. Genau, um unsere Hörer mal abzuholen. Genau,
wir sprechen über Jazz on a Summer's Day, ein 1960 veröffentlichter Dokumentarfilm, der auf dem Newport Jazz Festival am Sonntag, dem 6. Juli 1958 spielt. Habe ich öfter mal schon referenziert an anderer Stelle in diesem Podcast. Jetzt hast du ihn auch geguckt.
Ich habe auch geguckt und es ist ja wirklich ganz toll, das zu sehen, weil die Musiker kriegst du mit immer aus einer sehr speziellen Ecke. Auch die Live-Konzerte, ja, das ist ja nicht wie heutzutage, dass du auch verschiedene Kameras hast, sondern du siehst immer nur eine Einstellung und siehst so...
Ein, zwei Einstellungen und auch gerne mal so absurde Close-Ups von der Seite.
Wirklich ganz absurd, aber du kriegst halt wahnsinnig viel mit von der Atmosphäre und diesem 50er-Jahre-Vibe, der davor herrscht. Und dann ist da noch eine Party und Leute besaufen sich und wirklich... Er sieht ganz fantastisch aus. Also du guckst das und denkst du, das sieht besser aus, als wenn du jetzt einen Netflix-Film heute anmachst.
So. Ja, ja, genau. Das ist, also es gibt eine, vielleicht hast du das geguckt, ich lese hier gerade, 2021 kam eine aufwendig restaurierte 4K-Version wieder in die Kinos. Vielleicht ist das auch die DVD-Version, die du hast. Genau, und man sieht in diesem Film quasi das Newport Jazz Festival. Ja. Und der Zauber ist aber so ein bisschen, es ist verschnitten mit so Bildern der Stadt Newport, Bildern von so einer Segelregatta, die da
genau, die auch gleichzeitig läuft.
Und man sieht auch so ein bisschen die Festivalgäste, wie die so rumtollen und dann, wie du sagst, zum Beispiel so eine kleine Party feiern abends und dann so ein Zwitschern irgendwo da auf dem Balkon und so. Und es
ja, ist oder manche spielen so auf dem Auto, auf so einem Pickup.
Genau, das ist ganz interessant.
Auch irgendwie selber Jazz.
Das ist, also die waren, glaube ich, auch Teil des Festivals. Man sieht die, ich glaube, Newport ist ja auch in der Nähe von sowas wie Boston, was sind da für Universitäten? Cambridge, Brown,
Columbia, weiß ich
Columbia,
nicht.
Columbia, Yale, Harvard, keine Ahnung. Also das ist auf jeden Fall so eine Studentenband.
Ah, okay.
Also ich weiß nicht aus welcher Stadt, aber das ist eine Studentenband, die halt ein Dixie-Ensemble vom College sind. Und die spielen halt auf so einem fahrenden Oldtimer-Auto und fahren durch die Stadt.
Genau. Aber doch, man sieht auch sehr, sehr tolle Performances. Ich fand ganz toll Anita O'Day. Unglaubliche, krasse Kontrolle über ihre Stimme.
Ja.
Absolute Wahnsinn. Ach,
jetzt magst du plötzlich Jazzgesang gucken.
Auf einmal bin ich wirklich total verzaubert.
Ja.
Genau, dann diese Dschungelbuchmusik von Chico Hamilton fand ich toll. Und Louis Armstrongs Auftritt ist natürlich das absolute Highlight.
Chico Hamilton sieht man, glaube ich, einmal auf der Bühne und dann sieht man den aber auch proben mit seiner Band. Ne? Das ist auch mit Eric Dolphy an der Flöte.
Ah, das ist die, genau.
Und diesem Cellisten. Das Tolle an diesem Film ist, man sieht ja quasi 1958 ist ja das Jahr, bevor das größte Jahr des Jazz stattfand. Also das haben wir schon mal beschrieben. Man sagt immer, 1959 kommt Kind of Blue raus.
Ja.
Time Out.
Und Ornette Coleman.
Shape of Jazz to Come. Ja. Auch Mingus A.U.M. und so. Das sind so diese Jahre, wo so ganz viele Platten rauskommen. Da ist Jazz auf dem Höhepunkt. Und man sieht in diesem Film schon, das finde ich so schön, dass da quasi als großer Headliner Chuck Berry spielt.
Ja, genau.
1958.
Ja.
Also das sind genauso diese Jahre, wo Elvis auch langsam populär wird, Chuck Berry. Und der Rock'n'Roll wird dann in den 60ern übernehmen.
Ja, genau.
Das komplett. Sind
so die Vorboten.
Genau.
Chuck Berry ist der Vorbote.
Genau, der wird dann, also das, und der Jazz wird abgemeldet sein. Ja. Aber man sieht in diesem Film die letzten guten Jahre des Jazz. Also und das macht das so bezaubernd, finde ich.
Ja, ja.
Ganz toll.
Genau, und Louis Armstrong erzählt die ganze Zeit so absurde Witze, über die er sich vor allem irgendwie selber kaputt lacht. Das ist wirklich sehr unterhaltsam anzusehen, weil man immer gar nicht weiß, kriegen die Pointen sonst noch jemand mit ihm oder so, aber irgendwie lachen alle trotzdem mit ihm und finden ihn toll. Irgendwie ist das ein wirklich ganz faszinierender Film, geht auch nur so 70 Minuten.
Ja, kann man sich
echt sehr gut
weggucken.
Gary Mulligan, wie krass hip der Typ aussieht.
Das ist
der absolute Wahnsinn, oder?
Also die Looks, muss man sagen, sowohl die Festivalbesucher, also auch super schnelle Sonnenbrillen.
Ja. Also das ist ja
aber auch so richtig, richtig gute Looks. Einfach so geile Ivy League, sagt man heute ja für diesen Ralph Lauren inspirierten Style.
Genau, der
so
das du siehst sowas
ja. England.
Du guckst diese Filme jetzt auf Amazon oder Netflix oder so. Du denkst so, Gary Mulligan ist halt genau.
Ja, die sie haben so genau diesen Style. Diesen
Style.
Also beziehungsweise Gary Mulligan, glaube ich, in einem sehr gut sitzenden Anzug.
Ja, er hat, glaube ich, ein Polohemd am Anfang und später einen Anzug. Ja,
genau, Gary Mulligan spielt mit seinem Quintett. Man sieht aber auch noch so ein paar andere Jazzmusiker nur so im Vorbeigehen. Ja. Zum Beispiel der Bassist Red Mitchell, der steht da irgendwie mit denen rum. Der hat auch am selben Tag gespielt, man sieht ihn aber nicht spielen. Und genau, Monk spielt.
Ja.
Auch kurz. Interessant zu sehen.
Stimmt, ja, ja. Ist auch ein guter Auftritt.
Und ich bin ja wirklich großer Fan von Jimmy Joffre. Auch gerade genau in dieser Besetzung hört man ganz am Anfang des Filmes mit Bob Brookmeyer an der Ventilposaune.
Ja, richtig.
Gibt es auch selten, also eine Posaune mit Trompetenventilen. Ja. Und Jim Hall, mein Alltime-Lieblings-Gitarren-Boomer. Ne, ist ja ein älter als ein Boomer, ne? Also, ja. Also, aber das ist der Meister der Jazzgitarre für diese Stilistik, meiner Meinung nach.
Genau. Ja, große Empfehlung.
Ganz toll. Ich habe auch beim Gucken das Gefühl, also einmal ist natürlich diese Stimmung wahnsinnig gut eingefangen, aber man hat auch das Gefühl, es gibt ja ein ganz gutes Verhältnis zu Jazz.
Ja.
Also man sitzt da so rum, läuft aber auch rum. Also es ist eigentlich, wie wir den Jazzclub beschreiben. Es wird auch mal gemalt.
Ja.
Also mal tut da keiner, aber ja. Es ist irgendwie so ein lockerer Umgang.
Mit ja, einem. Ja, genau. Man es hat ist noch Gefühl, nicht so überkulturalisiert.
Genau.
Also es ist noch nicht so, wir müssen jetzt hier ganz, ganz vorsichtig mit dieser Hochkultur sein oder so oder etwas, was sich gerne als Hochkultur geben würde oder so, sondern es ist halt einfach unterhaltsame Auftritte so. Und die meiste Zeit wird ja das Publikum gezeigt. Genau. Eigentlich passt das total in die Zeit. Heutzutage werden ja auch bei TikTok und Instagram vor allem mal Publikumsreaktionen gezeigt. Ja, ja. Das ist in diesem Film auch sehr, sehr präsent. Und man merkt so, dass die einen recht lockeren, natürlichen Umgang haben mit dieser Musik. So, ne?
Das ist also habe ich an anderer Stelle ja schon mal gesagt, es ist interessant, dass auch bei einem Jazzfestival muss dann Chuck Berry spielen und Mahalia Jackson spielt, glaube ich, noch, ne? Rhythm Blues Sängerin. Also man braucht dann doch was Fetzigeres. Aber dann ja auch interessant, vielleicht ist das so, als fährst du heute zu einem Pop-Festival oder Rock-Festival und dann spielt dann Nina Chuba, ist dann so wie Chuck Berry, was für die jungen Leute, was Neues. Und dann kommt aber Louis Armstrong als Headliner, ist dann so wie nochmal die Toten Hosen oder so.
Ja, vielleicht. Ja.
Louis Armstrong vielleicht der Campino des Jazz.
Ja.
Aber auch sehr gut, also Louis Armstrong sicherlich nicht mehr in Hochform, der ist ja auch schon 60 oder so, aber eine irrsinnige Power, eine irrsinnige Bühnenpräsenz. Und halt das Tolle in Farbe, ne?
Ja, ja.
Also das ist halt wirklich toll.
Ja, also die Farbe ist ja eine Sache. Also ich meine, die Version, die ich gesagt habe, ich dachte, das kann doch nicht angehen, wie diese Farben aussehen. Also ich dachte wirklich, was sind das für Bildkompositionen? Das ist wirklich der absolute Wahnsinn. Aber vielleicht lag es auch an der Restaurationsarbeit.
Also das ist, ich glaube, das nennt sich Technicolor, beziehungsweise es gibt noch so ein paar andere Bildformate, so Farbformate.
Ja.
Sag ich jetzt einmal als Teilzeit-Cineast, wenn man sich Filme anguckt, wie jetzt Der Zauberer von Oz oder Vom Winde verweht, halt so alte Schenken Ben-Hur, also Filme aus den 40ern, wenn denn Ben-Hur überhaupt aus den 40ern ist. Aber ich behaupte das jetzt einfach mal. Das sind ja die ersten Farbfilme.
Ja.
Oder meinetwegen auch Schneewittchen.
Ja.
Also da wurde halt noch mit diesen Filmen gedreht. Ich glaube, man braucht dann immer eine spezielle Belichtung auch dafür und das sind aufwendigere Verfahren. Aber gerade in so alten Filmen sind die Farben oft ganz toll.
Ja.
Also das ist nicht irgendwie nachkoloriert oder so.
Okay, ja, interessant. Ja. Sehr, sehr gut.
Noch Hot Takes dazu?
Nö, ich würde das einfach natürlich empfehlen. Das sollen die Impros sich ruhig mal reinziehen.
Gibt's, also ich bin wirklich der Meinung, wenn man ein bisschen 2-3 Minuten länger sucht, es gibt da, ich glaube, also Google-Videosuche würde ich mal anschmeißen. Es gibt schlechte Versionen irgendwo bei Videostreaming-Anbietern und man findet auch irgendwo eine gute, hochauflösende.
Ja.
Genau. Sehr, sehr gut.
Ja gut, ich würde sagen, wir machen mal Schluss. Wir haben ja viel zu tun. Du musst noch einkaufen. Dann müssen wieder Platten aufgenommen werden. Ich habe bei meinem Album auch, ich sag dir, es wird richtig gut.
Ja.
Es wird absolute Knaller. Ich werde irgendwann nochmal Kritiker einladen. Ich werde es wie Verdi machen, als wie der es gemacht hat.
Nein.
Der hat die Kritiker eingeladen und wenn sie es scheiße und kitschig fanden, hat er gesagt, super, genau so machen wir es.
Ah, sehr gut.
Liebe Grüße an Rainer, der mir diese Story erzählt hat. Der mir auch diesen Witz erzählt hat, passt vielleicht noch zur Hochkultur.
Ja.
Treffen sich zwei E-Musikverleger auf dem Flur ihres Büros. Sagt der eine zum anderen, na, kannst du auch nicht schlafen? Ich glaube, das soll witzig sein, weil E-Musikverleger müssen nichts tun, damit Geld kommt.
Ach so.
Weil die verdienen halt durch die Bearbeitung der Stücke.
Ah.
Also, weißt du, also die können halt immer wieder ein bisschen GEMA abzwacken, dann doch von den großen Bs. Wenn halt irgendwas leicht bearbeitet wird.
Ach, ich kriege auch für eine, Asterix, bitte hilf uns. Also für eine Bearbeitung von einem GEMA-freien Werk bekomme ich auch Geld.
So ist es.
Ja, was ist denn jetzt hier mit dem Jacques Lussier, Jacques Lambert?
Also Jacques Lussier, genau, der wird wahrscheinlich gut GEMA.
Ja, haben, aber auch du könntest doch jetzt mal vielleicht ein Album mit, na gut, wir machen jetzt erstmal das Folk-Album, aber dann würde ich mich freuen, wenn du uns mit Klassikbearbeitung mal überrascht.
Ja, das mache ich auf jeden Fall. Ich atme ja schon ein bisschen Satire und deswegen wird es auf jeden Fall bald kommen.
Genau, kann man auch sonst vielleicht zu singen oder so.
Ja.
Das sind doch tolle Ideen, die wir da im Pott haben für einen Pianisten wie dich. Ja. Gut, dann würde ich sagen, nächste Woche gibt es wieder die Kategorie erotische Musikinstrumente. Ich habe es nicht vergessen, aber wir sind in der Zeit fortgeschritten. Deswegen heißt es wieder Bye-Bye.
Also kannst du das nicht noch kurz machen?
Nee, heute nicht.
Weil, weißt du, ich hatte ja mal einen Filmmusikjob.
Ja.
Für
den Saxophonisten, hast du schon erzählt?
Nee, was anderes. Ich bin öfter mit Pornografie
im Filmmusik. Das ist ein Steckenpferd von dir.
In Berührung gekommen. Ja. Und zwar hatte ich so einen Job für einen südafrikanische Black Romcom.
Ja.
Da sollte ich den Soundtrack machen, habe ich auch gemacht. Und dann gab es da eine Szene, die ich bespielen sollte. Also da sollte ich so einsetzen wie so ein Kunnilingus.
Was auch immer das bedeuten soll, liebe Kinder.
Ja, schaut es nach. Ja. Und wir hatten Nachbarn zum Essen da.
Ja.
Und die haben gefragt, ja, was machst du da eigentlich so den ganzen Tag? Und ich meinte, kommt mit ins Studio, ich zeig's euch.
Ja.
Und haben diese Szene vorgespielt und meinen sie, du hast wirklich den schönsten Job der Welt.
Ja, guck mal. Ja. Und wie hast du das vertont? Kannst du das noch spielen?
Es war so funky Groove.
Ja, natürlich.
Ja, funky sehr Grooves, sehr die ich gut. gemacht habe.
Ja. Ja. Sehr, sehr gut.
Ja.
Das freut mich.
Okay, also das war mein Pornosegment. Dann kommst du nächstes Mal wieder mit deinen erotischen.
Ja, sehr gut, so machen wir es. Alles klar, vielen Dank.
Bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Ciao, tschüss. Ciao. Mach's gut.